The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 27. September.
Donald Trump has a history of taking care of very rich people. And I'm not mad at anybody for being rich, but they should pay their fair share.
Donald Trump macht nur Politik für die Reichen und für die da oben. Kamala Harris macht Politik für die ehrliche Mitte der Gesellschaft. Das sagt zumindest Kamala Harris hier bei MSNBC.
My perspective on the economy is when you grow the middle class, America's economy is stronger. And there's empirical evidence to prove my point correct.
Fakt ist, für die Amerikaner ist die Wirtschaftspolitik das wichtigste Thema bei dieser Präsidentschaftswahl. It's the economy, stupid, so das berühmte Motto, wenn es um einen siegreichen Wahlkampf geht. Aber auch wenn Amerikas Wirtschaft unter Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris in vielen Bereichen besser lief als unter Trump, nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie, so zeigen die Umfragen, 45% der Wähler halten Trump in Wirtschaftsthemen für kompetent, aber nur 35% sehen Harris als Politikerin mit ökonomischem Durchblick. In diesen Tagen, nicht mal mehr 6 Wochen vor der Wahl, 39 Tage sind es, um es genau zu sagen, haben beide Kandidaten ihre Programme vorgestellt. Harris ging in Pittsburgh also voll auf das Thema Mittelschicht. Sie will Steuererleichterungen für die breite Gesellschaft.
The most practical thing we can do right now is to cut taxes for middle-class families and individuals. And that's what we will do.
Außerdem verspricht sie mehr staatliche Hilfen beim Hauskauf und sie will investieren in Fabriken, Bildung und Gesundheit. Und Donald Trump? Der drückt wie gewohnt ordentlich aufs Gas. Er will Firmen, die in den USA ihre Waren verkaufen, in die USA holen. Er verspricht einen Exodus aus dem Ausland in Richtung USA, auch aus Deutschland.
Vote for Trump and you will see a mass exodus of manufacturing from China to Pennsylvania, from Korea to North Carolina, from Germany to right here in Georgia. They're going to come to Georgia from Germany and lots of other places.
Und er will die Bürokratie für Unternehmen abschaffen. Für eine neue Regulierung will er 10 alte Regulierungen streichen. Das habe er schon bei seiner letzten Präsidentschaft gemacht. Besser als alle anderen Präsidenten. Ist doch klar.
We will cut 10 old regulations for every one new regulation. And I did that for 4 years. And we got it up to 7-1. Nobody's ever seen. I cut more regulations than any president in history in 4 years.
Fazit: Wie genau die beiden ihre jeweilige Wirtschaftspolitik gestalten wollen, das haben sie im Eifer des Wahlkampfs nicht erklärt. Fakt ist aber, beide wollen mehr staatliche Eingriffe in die eigene Wirtschaft und mehr Industriepolitik. Es ist eine Abkehr von der großen, weiten Welt, mehr hin zur heimischen Wirtschaft. Oder anders gesagt, egal wer am 5. November gewinnt, in Sachen Wirtschaft gilt sowohl bei Trump als auch bei Harris. America first. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Herbert Reul erklärt im Interview, warum es bis dato wenig Fortschritt in Sachen illegale Migration gegeben hat.
Weil wir alle uns in Gräben eingegraben haben, über Jahrzehnte gegenseitig gekämpft haben und jeder, der einen Vorschlag macht, wird geköpft, statt jetzt einfach sich zusammenzurufen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erzählt uns, was die Anleger an der Wall Street am Ende dieser Woche bewegt. Außerdem hören wir, wie eine kleine Schlafwandlerin aus einem dunklen Wald gerettet wurde und erfahren, dass 2 ikonische Sängerinnen aus den amerikanischen Südstaaten noch mehr gemeinsam haben als bisher gedacht. Deutschland ist überfordert. Es ist überfordert mit der Integration jener Menschen, die hierher geflohen sind, angesichts der hohen Zahlen, die hier bei Welt TV berichtet werden.
Die Gesamtzahl aller Flüchtlinge in Deutschland ist auf einem Rekordhoch. Fast 3,5 Millionen Menschen leben Stand Juni hier. So viele wie seit 1950 nicht mehr.
Fakt ist, fast 230.000 dieser 3,5 Millionen Menschen müssten das Land eigentlich verlassen. Allerdings erhalten die meisten von ihnen einen sogenannten geduldeten Aufenthalt. Das sorgt für Kritik, vor allem aus den Ländern. Sie müssen vor Ort die großen Probleme stemmen, die aus ihrer Sicht in den Parteizentralen in Berlin nicht richtig gelöst werden. Eine starke Stimme ist der CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Er ist seit 7 Jahren im Amt und sieht die illegale Migration als zentrale Herausforderung für Politik und Gesellschaft. Wie lässt sich diese Situation in den Griff bekommen, ohne unmenschlich zu werden gegenüber denen, die unsere Hilfe brauchen? Welche politischen Maßnahmen braucht es für eine nachhaltige Lösung? Das hat mein Kollege Gabor Steingart mit Herbert Reul an Bord der Pioneer One besprochen.
Schönen guten Morgen, Herbert Reul.
Schönen guten Morgen.
Alle sagen, sie wollten was gegen die illegale Migration tun, alle demokratischen Parteien der Mitte jedenfalls. Und trotzdem kommt diese große Koalition gegen illegale Migration nicht zustande. Warum nicht?
Weil wir alle uns in Gräben eingegraben haben, über Jahrzehnte gegenseitig gekämpft haben und jeder, der einen Vorschlag macht, wird geköpft. Statt jetzt einfach sich zusammenzurufen. Ich glaube, da braucht es einfach mal jemanden, der sagt, alle an einen Tisch.
Aber wie viele Wahlniederlagen braucht es denn noch? Es hat jetzt mit Mühe und Not, mit Hilfe der CDU für die SPD gereicht. Und man hat das Gefühl, die Mitte leidet darunter jedenfalls. Bei den Wahlen doch noch messbar.
Ja, wenn es nur leiden wäre. Ich finde, es wäre Gefahr. Es ist mittlerweile Gefahr im Verzug. Und zwar ganz eindeutig. Wir haben alle gewusst, die Leute wenden sich immer mehr vom Staat ab. Jetzt merken wir es bei den Wahlen, 3 hintereinander. Ich finde, es reicht. Und vielleicht muss mal irgendjemand wie der Bundespräsident alle zusammentrommeln.
Der Bundespräsident könnte, glauben Sie, eine Rolle spielen.
Man braucht irgendjemand, der die Autorität hat, dass die anderen nicht sagen, gehe ich nicht hin. Denn so weit sind wir doch gar nicht mehr auseinander. Es ist doch so viel passiert. Die Leute haben verstanden, so viel geht nicht. Aber wir brauchen auch Leute und wir werden auch den Armen der Welt helfen. Das ist doch unstrittig. Die Frage geht jetzt um die Methode. Und dass alle gemeinsam erklären, es gibt ein Problem. Da würden die Leute schon kräftig durchatmen und sagen, endlich.
Was wäre der Punkt Nummer 1? Lassen Sie uns mal die Sachen durchgehen, Sachen, die wirklich was helfen. Ankündigung des Bundeskanzlers, jetzt wird vermehrt abgeschoben, helfen nicht. Sagen Sie nochmal, die Zahlen aus NRW sind wie?
Wir schieben in einem Jahr so viele ab, wie wir in einem Monat neu dazu bekommen. Und damit ist eigentlich geklärt, die Nummer ist, kann man machen, aber die wird das Problem nicht lösen.
Also 1:12 ist das Verhältnis. Ja. Einer wird abgeschoben, 12 sind am nächsten Tag da.
Heißt auf Deutsch, wir brauchen eine andere Methode. Der Ansatzpunkt muss der Eintritt sein. Wir müssen an den europäischen Außengrenzen eine Antwort finden. So, und jetzt kann das mit den innerdeutschen Grenzen ein Anfang sein, um Druck auf die Kollegen in den Nachbarländern zu machen, aber am Ende gibt es nur so Lösungen wie Türkei-Deal und Ähnliches.
Aber die Außengrenze sichern, geht das denn?
Also, ich weiß gar nicht, ob sichern richtig ist. Ich sag mal, einfach die Nachbarn an den Außengrenzen dafür gewinnen, dass sie aus Eigennutz, das kann auch Geld sein, einfach interessiert sind, daran zu helfen, dass nicht alle mehr durchlaufen.
Welche Rolle muss die Polizei spielen? Frau Faeser hat jetzt ja mit der Polizei mal einen Aufschlag gemacht, der zumindest vor den Wahlen offenbar ja auch Menschen beeindruckt hat. Bringt das was? Und wenn ja, in welchem Umfang muss hier Polizei an den Außengrenzen der Bundesrepublik erstmal eingesetzt werden?
Ja, ich finde es eine Lösung. Es ist nicht die einzige. Die gibt es sowieso nicht. Es gibt nur viele kleine Schritte wahrscheinlich. Und dass die Bundespolizei hier tätig wird, ist schon klug, weil es ein Signal gibt. Also da werden jetzt nicht alle Leute festgehalten, die illegal reinkommen, aber es werden einige erwischt. Und das ist ein Signal an den Rest der Welt, pass mal auf, so einfach geht die Nummer nicht mehr.
Aber was passiert dann eigentlich? Man wird festgehalten von der Bundespolizei und dann sagt man das Stichwort Asyl und dann?
Ja, das kommt immer drauf an. Entweder geht das beschleunigte Verfahren, das ist der Nachteil, oder man schafft es, sie direkt auch wieder zurückzuweisen.
Aber wie geht das, direkt zurückzuweisen?
Ja, da braucht es schneller. Ich bin jetzt kein Jurist, aber eins ist mir klar, die Juristen mit ihren Detailformulierungen bringen da auch alles, komplizieren die Nummer auch. Man braucht Verantwortung. Wenn Dublin stimmen soll, dann muss es auch angewandt werden. Dann heißt das, da wo du das erste Mal deinen Fuß auf europäischen Boden gesetzt hast, da kommst du wieder hin.
Braucht man an der Grenze, ich sage nicht Auffanglager, aber doch Stellen, an denen auch Asylverfahren auf die Schnelle beantwortet werden können. Denn bislang ist es ja so, wer Asyl sagt, wird ins Land gelassen und dann ist er in Köln, in Aachen, in Flensburg
und
überall.
Wenn er drin ist, dann fängt die ganze Maschinerie an. Das ist unser Problem. Deswegen ja, ich glaube, man muss da irgendwelche Stellen haben, wo man Menschen eine kurze Zeit sich aufhalten können und wo man dann auch Antworten geben kann auf die Frage ja oder nein.
Gleichzeitig sagen viele Experten, auch Gerald Knaus, dass wir nach wie vor auch Triggerpoints so setzen, dass Menschen auch angezogen fühlen, sich zu kommen. Die erleichterte Staatsbürgerschaft zählt dazu, man muss nicht mal richtig Deutsch können, aber nach wie vor natürlich auch das Bürgergeld. Das Bürgergeld, das zur Hälfte von nichtdeutschen Staatsangehörigen bezogen wird, mittlerweile eine Summe von über 50 Milliarden im Jahr, mehr als wir für die Bundeswehr bis dato ausgegeben haben. Das heißt, setzen wir auch die falschen Anreize? Muss sich da auch was ändern?
Also ich glaube, das mit dem Bürgergeld ist garantiert keine richtige Entscheidung gewesen. Und mit der Staatsbürgerschaft muss man sich anschauen. Jemand, der ewig lange hier ist, der hier gut integriert ist, der kann von mir aus morgen Staatsbürger werden. Aber da muss man nicht generell für alles leichter machen.
Was noch? Was muss getan werden? Wir haben die Außengrenzen, wir haben die europäische Dimension angesprochen, die Sozialleistungen. Was muss noch geschehen?
Da muss man für diejenigen, wenn man eine kleinere Zahl von Menschen hier zulässt, dann muss man für die auch Integration wirklich organisieren und sicherstellen, dass sie auch ihren Lebensweg gehen können, dass man sich kümmert, dass sie beruflich weiterkommen können, dass sie in Sprache weiterkommen, dass sie auch bestimmte Sachverhalte kennenlernen. Gucken Sie mal, hier mein Streit mit der Clankriminalität war ja auch ein Streit um Menschen, die meinen, hier gilt das Recht der Familie und wer hat denen eigentlich erklärt, nee, bei uns gilt das Recht des Staates. Oder Leute, die mit dem Messer rumlaufen, weil sie meinen, das brauche ich zur Selbstverteidigung. Wer erklärt denen eigentlich oder vermittelt denen, erklären ist vielleicht falsch, dass Gewalt hier nur der Staat ausüben kann und nicht jeder mit dem Messer rum. Und du brauchst ja auch kein Messer, weil hier gibt es Polizei. Und zwar Polizei als Freund und Helfer und nicht als Folterknecht. Also die Aufgaben kannst du aber nicht lösen, wenn man Riesenmengen von Menschen hat. Und da muss man, ja, dafür braucht man eine überschaubare Zahl. Und das heißt dann, Integration wirklich machen. Ich glaube schon, Integrationspolitik zu machen, ist auch eine Riesenaufgabe.
Ist auch eine Riesenaufgabe, weil die bisherige Bildungsinfrastruktur, nennen wir es mal so, doch überfordert scheint.
Ja, wenn Sie zwei haben, die in der Schulklasse nicht Deutsch können, dann kriegt der Lehrer das hin. Wenn er 20, die nicht Deutsch sprechen hat, wird er das nicht schaffen. Da leiden alle darunter. Was hat das für einen Sinn, frage ich mich.
Nun machen Sie ja in NRW spektakuläre Razzien, insbesondere in Sachen Clankriminalität. Die Fernsehbilder kennt jeder. Was passiert danach eigentlich? Oder anders gefragt, Herr Reul, kriegt man über diese Razzien und das, was danach passiert, die Strukturen zerschlagen?
Ich hoffe es. Ich kann es Ihnen doch nicht beweisen. Es hat 30 Jahre gedauert, bis sich das entwickelt hat. Also zu glauben, dass es Hoppla-Hopp gibt, wäre gelogen.
Denn am Ende müssten ja diese Clans das Land wieder verlassen. Oder in die legale Wirtschaft wechseln und sich zum Steuerberater
aus... Ja, bei denen, die lange hier sind, da geht es ja darum, die sind ja hier, sie haben ja oft auch deutsche Staatsbürgerschaft. Also da steht die Frage eher an, ja, wie sicher ich, dass die kapieren, bei uns gilt nur das Recht des Staates und daran habe ich mich zu halten. Heißt, die Razzien sorgen für, eigentlich ist es sowas wie Learning by Erleben. Jeden Abend erfahren, wenn du die Regel verletzt, gibt es Ärger. Und der zweite Teil ist die Strukturen zerschlagen. Das ist Ermittlungsarbeit, um die Finanzströme kaputt zu machen.
Was war Ihr größter Erfolg in Ihrem Leben als Innenminister? Vorher waren Sie Lehrer, richtig?
Ja, für mich persönlich das Wichtigste war die Aktion und die Kampagne gegen Kindesmissbrauch. Dass die Polizei Nordrhein-Westfalen es geschafft hat, ein Thema so nach vorne zu bringen und so zu bekämpfen, dass wir mittlerweile die Besten in Deutschland sind. Und dass das nicht die Kirchen waren oder die Schulen waren, die das bekämpft haben, sondern die Polizei, gebe ich zu, macht mich sehr froh.
Wie haben Sie es gemacht?
Indem wir das Problem, wie bei Clans, benannt haben und gesagt haben, alle Kraft jetzt auf diese Aufgabe. Wir haben damals entschieden, dass wir unser Personal verfünffacht haben. Haben wir ja nicht neu gehabt, sondern von anders weggenommen. Immer mit dem Risiko, dass dann Bürger sagen, so, jetzt hast du keinen mehr da, der beim Autounfall oder beim Wohnungseinbruch da ist. Das ist dann den Ärger, den man sich einhandelt. Und dann haben meine Leute wirklich wie die Weltmeister gearbeitet. Und wir entdecken ja permanent neue Fälle. Also die Zahlen werden immer mehr.
Werden immer mehr?
Ja, werden immer mehr. Wahnsinn. Das ist ja ein guter Beweis. Zeigt, wir graben es auf, wir finden es. Und jetzt brauchen wir halt auch rechtliche Instrumentarien, um schneller voranzukommen. Wir stoßen jetzt an die Stelle, dass Men- und Women-Power allein nicht reicht, sondern dass man auch Rechtszugänge haben muss im Netz, um an Informationen zu kommen. Also was nützt mir die IP-Adresse, wenn ich nicht weiß, wer dahinter steckt? Warum müssen da meine Polizisten ewig rumbasteln? Und da sind wir jetzt mit dem Grünen und den Schwarzen in Nordrhein-Westfalen einen Riesenschritt vorangekommen, dass wir das Thema Verkehrsdatenspeicherung anpacken können. Ich hoffe, das gelingt.
Und der Bundespräsident hat uns hoffentlich zugehört und zur Kenntnis genommen, dass auf ihn da was zukommt. Jedenfalls könnte er hier eine Rolle spielen, sagen Sie.
Ja, das ist jetzt die Stunde für solche Leute, die nicht in einer Partei festgelegt sind und die unabhängig sind, aber dieses Problem formulieren und die dann auch dafür sorgen, dass bei so einer Lösung, die ja anstrengend werden wird, auch gesellschaftlicher Konsens oder möglichst breiter Konsens hergestellt wird, sonst geht das nicht. Bisher war es immer so, jeder, der einen Vorschlag macht, wird direkt von einem anderen niedergemacht.
Bislang war Schloss Bellevue eher was zum Repräsentieren. Ich erinnere das schöne Sommerfest des Bundespräsidenten und die Staatsempfänge dort. Aber Sie sagen, jetzt ist mal die Stunde, da könnte dort auch tatsächlich für das Land was Gutes praktisch politisch bewegt werden.
Ja, ich glaube schon. Eine große Chance.
Herr Roll, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für diesen Vorschlag und unser Gespräch.
Danke, danke.
Bei X, ehemals Twitter, macht sich eine wachsende Zahl von Nutzern den Spaß, den Jimmy Carter Countdown runterzuzählen. Der ehemalige US-Präsident wird am kommenden Dienstag magische 100 Jahre alt. Ein sehr hohes Alter fasziniert immer mehr Menschen, da durch den Fortschritt ein gesundes Altwerden möglich wird. Es geht darum, auch im Alter Sport zu treiben, Spaß zu haben, zu reisen, die Welt zu bewegen. Longevity ist hier das Schlagwort. Wir veranstalten ein Bootcamp mit dem Titel Longevity – gesund und leistungsfähig bis ins hohe Alter. Ausgewiesene Experten geben Ihnen an Bord der Pioneer 2 Einblicke in aktuelle Erkenntnisse. Einer von ihnen ist Dr. Hadi Saleh. Der Berliner Mediziner hat vor einiger Zeit in unserem Podcast Der achte Tag erklärt, worum es bei dem Thema eigentlich geht.
Longevity, übersetzt Langlebigkeit, steht für ein möglichst langes, gesundes Leben. Es geht im Prinzip darum, nicht für immer zu leben, sondern möglichst lange gesund. Die wichtigste Maßnahme ist Bewegung, ja, in jeder Form. Also derjenige, der sich heute gar nicht bewegt, profitiert am meisten davon, wenn er anfängt, sich etwas zu bewegen. Ja, das sind Sprünge von 40%. Reduktion des Risikos, an irgendeiner Krankheit zu sterben. Es kann anfangen mit Spaziergängen oder Treppensteigen. Es reicht schon, wenn man 4 Minuten am Tag sich ein bisschen schneller bewegt. Das eine ist Bewegung, Ernährung. Was in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist Schlaf. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Schlaf ist die neue Superpower. Man sagt mindestens 6,5 Stunden. Das ist bei jedem Menschen anders. Der eine schläft länger, der andere kürzer. Aber ausreichend Schlaf ist ganz, ganz wichtig, vor allem für die mentale Gesundheit.
Der Mann und andere Experten wie Professor Ingo Frohböse leiten am 16. Oktober das Bootcamp rund um Longevity. Den Link mit allen Infos und einer Telefonnummer, unter der Ihnen unsere Kollegen alle Fragen beantworten, finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß am besten unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Anne, Costco hat neue Zahlen veröffentlicht. Wie lief das letzte Quartal?
Tatsächlich echt okay. Der Großhändler konnte mit seinen Gewinnen die Analystenerwartungen übertreffen. Der stieg um 7% verglichen mit dem Vorjahresquartal. Mit dem Umsatz wurden die Erwartungen aber leicht verfehlt. Da gab es nur einen Plus von 1%. Das Online-Geschäft konnte um 18,9% zulegen, was aber auch unterhalb der Vorhersagen lag. Außerdem fiel die Wachstumsrate. Im Quartal davor gab es nämlich noch einen Plus von 20%. Costco hatte zwar kürzlich die Mitgliedschaftsgebühren erhöht, allerdings zeigte sich das im abgelaufenen Quartal noch nicht. Da schauen die Anleger dann eher auf das laufende Quartal, um zu sehen, ob dadurch die Einnahmen erhöht werden können oder ob sich Kunden davon abschrecken lassen. Die Anleger waren aber nicht so zufrieden mit den Zahlen. Die Costco-Aktie fiel nachbörslich um 1,1%.
Und was hat die Anleger gestern noch so umgetrieben an der Wall Street?
Gestern war tatsächlich wieder sehr gute Laune an den Märkten. Der S&P 500 schaffte es auf ein neues Allzeithoch und schloss mit einem Plus von 0,4%. An der Nasdaq und beim Dow Jones gab es einen Plus von 0,6%. Der große Gewinner war gestern der Chiphersteller Micron. Da gab es einen Plus von 14,7% nach super Quartalszahlen. Das zog dann auch den gesamten Chipmarkt mit nach oben. Der größte Halbleiter-ETF zum Beispiel konnte um 2,9% zulegen. Außerdem gab es einige neue Wirtschaftsdaten, die Angst vor einer Rezession schwinden ließen. Die wöchentlichen Arbeitslosenanträge zum Beispiel, die fielen mehr als gedacht, was auf einen stabilen Arbeitsmarkt hindeutet. Und auch das BIP fürs zweite Quartal zeigt ein Wachstum und zwar um 3%. Heute schauen die Anleger noch auf den Index der persönlichen Konsumausgaben. Der ist ja auch für die Notenbank eine wichtige Kennziffer mit Blick auf die Zinsstrategie. Insgesamt kann man aber sagen, sind die Anleger sehr zufrieden mit allen neuen Daten und Entwicklungen aktuell.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass mit moderner Technik und etwas Glück im Wald verlorene Kinder wiedergefunden werden können, bevor sie bösen Hexen in Lebkuchenhäusern begegnen. So geschehen im US-Bundesstaat Louisiana. Gegen 10 Uhr abends bemerkte die Familie der 10-jährigen Peyton, dass sie nicht in ihrem Bett lag und auch sonst nirgendwo aufzufinden war. Peyton ist dafür bekannt, eine Schlafwandlerin zu sein. Bisher hatte sie dabei allerdings nie das Haus verlassen. Ihre Familie, Freunde und Nachbarn haben sich sofort in den umliegenden Wäldern auf die Suche nach dem Mädchen gemacht. Auch die Polizei und freiwillige Helfer haben sich angeschlossen. Unter ihnen auch Josh Colbert, der extra aus dem Nachbarstaat Arkansas angereist kam. Er ist Co-Inhaber einer Drohnenfirma. Es war seine Idee, Peyton aus der Luft mit einer Wärmebildkamera zu suchen. Knapp 25 Stunden nach dem Verschwinden des Mädchens kam dann endlich die Erlösung. Die Freude der Drohnensuchgruppe ist auf einem Video festgehalten. Die Bilder der Drohne zeigen Peyton in ihrem kurzen lila Schlafanzug auf dem Boden zusammengerollt im Wald. Ihr fehlt ein Schuh. Ein Helfer hebt sie hoch, die Kleine ist wach und die Erleichterung bei allen ganz groß. Und so hat diese Geschichte von einem im Wald verlaufenden Kind zum Glück ein Happy End, ganz wie im Märchen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es 31 Jahre gedauert hat, bis die Pop- und Country-Ikonin Miley Cyrus, bekannt für Hits wie diesen hier, und Dolly Parton, unter anderem für diesen Song bekannt, Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man, herausgefunden haben, dass sie nicht nur eine starke emotionale Bindung haben, sondern auch eine genetische. Die beiden Sängerinnen aus dem Süden der USA stehen sich schon sehr lange nah, denn Dolly Parton ist Miley Cyrus' Patentante. Nun fand die Ahnenforschungsseite Ancestry.com heraus, dass die beiden mehr als nur im Geiste verwandt sind. Sie teilen sich nämlich einen gemeinsamen Vorfahren, den 1740 geborenen John Bricky. Als Erwachsener hatte er im Heimatstaat der beiden Sängerinnen in Tennessee gelebt, nur 20 Meilen entfernt von dem Ort, an dem Dollywood steht, Dolly Partons eigener Freizeitpark. Der Sender Access Hollywood hat der Country-Sängerin bei einem Interview von ihrer Verwandtschaft mit ihrer Patentochter erzählt. Dolly Parton hat sich hörbar gefreut.
Is that true? That's amazing. Well, we're so close, Miley and I. I would have thought we'd have been at least, you know, third cousins. 10 times removed. And I'm sure she'll get a kick out of that. But it doesn't surprise me because she does feel like family.
Die 78-Jährige sagt, sie sei nicht überrascht. Sie und Miley ständen sich so nah, sie hätten schon in der Vergangenheit darüber gewitzelt, dass sie sicherlich über ein paar Ecken verwandt sein müssen. Das Bauchgefühl der beiden hat also gestimmt. Wie schön, wenn zusammenfindet, was zusammengehört. Ich wünsche Ihnen jetzt einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Let your light shine down. Oh, heaven, let your light shine. Love is in the water, love is in the air. Show me where to go. Speak, teach me how to share. Teach me where to go and tell me. Will love be there? Will love be there? Yeah. Oh, heaven, let your light shine down. Oh, heaven, let your light shine down.